Jetzt schauen wir heute Vers 18 bis 29 vom zweiten Kapitel. Die Gemeinde von Thyatira und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis dass ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ins Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Bei den Sendschreiben fällt uns auf, sie sind ganz unterschiedlich. Bei der einen Gemeinde, da wird nur getröstet, da wird nur Mut gemacht. Bei anderen, da wird sehr viel kritisiert. Heute haben wir das längste Sendschreiben überhaupt. Das ist die Gemeinde von Thyatira. Eigentlich war das gar keine besonders bedeutende Stadt. Weder vom wirtschaftlichen her besonders einflussreich, noch von der Gemeinde wissen wir sonst wenig. Der Name von Thyatira kommt einmal vor in der Bibel bei der Frau Lydia in Philippi. Interessant, bei der Lydia heißt, sie war aus Thyatira, eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Thyatira war also eine kleinasiatische Stadt, also in der heutigen Türkei gelegen. Die Lydia Philippi ist in Mazedonien, in Griechenland drüben. Da gab es eine Verbindung mit einer mazedonischen Kriegsgruppe, die auch zur Zeit der Römer dort war. Aber das sind Kleinigkeiten, interessant, wie man so Spuren entdeckt und wie da eine Verbindung bestand. Das ist das Einzige, was wir über die Gemeinde von Thyatira wissen. Hat sonst keine Bedeutung. Aus der Kirchengeschichte ist nichts mehr bekannt. Wir hatten ja etwa, Ephesus war wichtig, oder wir hatten Smyrna, oder in Pergamon hatten wir den bekannten Altar. Von Thyatira haben wir nichts mehr. Was jetzt auffällt, ist, dass hier noch einmal so feierlich am Anfang gesagt wird, wer dieses kritische Urteil abgibt. Der Sohn Gottes. Wenn die Bibel das Wort nimmt, Sohn Gottes, spielt die Bibel nicht irgendwie an auf die Nachkommenschaft oder auf die Abkunft, sondern was die Bibel meint, ist, dass, so ist es in der Bibel immer gebraucht, das Ehrenwort, der Sohn Gottes, das meint, er hat die volle Kraft und Autorität des ewigen Gottes. Das ist wichtig. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und hier wird das Entscheidende gesehen, dass er Augen hat wie Feuerflammen. Es ist ja interessant, wenn wir jemand in die Augen gucken. Man kann ja am Telefon sich manchmal nicht so gut unterhalten, wie wenn man sich gegenüber sitzt. Ich gebe manchen den Rat, die Schwierigkeiten haben mit einem Menschen, ruf ihm nicht an, sondern mache Psychle bei ihm. Wenn man ihm nämlich in die Augen guckt, da läuft viel mehr. Die Augen sind ja ein ganz wichtiges Kommunikationsinstrument. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus uns durchschaut. Am Sonntag habe ich versucht, auf die Frage, brauche ich Jesus, ihnen zu sagen, sie stehen vor ihrem ewigen Richter. Muss uns mal wieder bewusst werden, man muss über alle Fragen gar nicht diskutieren. Man kann einfach einem Menschen mal sagen, kannst du mit deinem Leben vor dem heiligen Jesus bestehen? Der prüft dich. Und dieses Bild von den Feuerflammen, das ist natürlich ein schwieriges Bild, aber gemeint ist doch, dass er dringt durch alles durch. Er sieht auch noch im Dunkeln, er sieht das Geheime, was wir vor ihm verbergen. Und seine Füße sind wie Golderz. Er steht unwandelbar und fest. Er ist der Prüfer unseres Lebens. Den kann man nicht beschummeln und vor dem kann man nichts vertuschen, sondern er hat uns durchschaut und kennt uns. Das ist für uns Christen auf der einen Seite beunruhigend. Für mich ist immer zuerst beunruhigend. Hier wird es umgedreht, da wird zuerst gesagt, das ist eigentlich schön. Dass Jesus uns durchschaut, ich weiß nicht, wie Sie heute Abend reagieren, unser Tagwerk, das zurückliegt. Jesus kann das auch werden, was heute in unserem Tagwerk egoistisch war, selbstsüchtig, eitel, leer, vergänglich. Wenn man mal sein Leben überprüft, dann kommt so viel Nichtiges ans Licht. War heute wieder bei Schwerkranken und im Licht der tödlichen Gefahr sieht man sein Leben immer wieder sehr schwer und leidet darunter. Was habe ich denn mit meinem Leben gemacht? Und da wird zuerst bei der Gemeinde von Thyatira hervorgehoben, sie hat viel, viel gewirkt. Es ist ein Vorrecht, dass wir die Zeit unseres Lebens füllen dürfen mit Werken. Also manche kennen aus der Reformationsdiskussion immer nur das, ja, die Werke helfen nichts. Nein, mit denen können wir uns nicht den Himmel erkaufen. Aber wenn wir von Gott den Zugang zum Himmel gnadenweis und umsonst geschenkt bekommen haben, dann ist es wunderbar, dass man mit den Gaben, die Gott uns anvertraut hat, viel, viel Gutes wirken kann. Wenn sie nur heute einem Menschen eine Freude gemacht haben. Ist doch wunderbar. Das wird hier als Werk und Liebe angegeben. Wenn man irgendjemand Liebe gegeben hat, manchmal kommt das bei uns zu kurz, wen haben Sie heute schon aufrichten können? Haben Sie heute schon jemand ermutigt? Haben Sie heute jemand gelobt? Haben Sie jemand Freude gemacht? Haben Sie jemand was getan? Wir kommen ja immer bloß auf so alberne Beispiele, dass wir irgendjemand helfen sollten, denn wie hat es ja immer die alten Beispiele geheißen, man soll der alten Frau das Wägelchen schieben oder sowas. Da gibt es niemanden mehr, der auf der Straße ein Wägelchen zieht. Also, sondern wo haben Sie heute Menschen Ihre Liebe gezeigt? Irgendjemand geholfen, der Sie brauchte, Zeit für ihn gehabt, sind mit ihm gegangen, haben ihm einen Dienst getan. Bei der Gemeinde von Thyatira waren es Werke, an denen misst uns Jesus, ob wir etwas tun mit unseren Händen, mit unserer Kraft, mit unserem Einsatz, mit unserer Hingabe. Ich kenne deine Werke. Und wenn er die Werke prüft, was wir tun, was wir arbeiten, dann sieht er auch die Liebe. Die Liebe, die uns treibt, die Liebe, die wirklich dem anderen dient, die Liebe, die den anderen ehren will und die dem anderen auch wirklich Anerkennung zuteil werden lässt. Liebe, das ist ganz wichtig, ob wir das auch irgendwo fertigbringen an den Kindern und an den Alten. Die Leute hungern heute nach Liebe. Und es ist ein Kennzeichen, das mal bei uns ganz selbstverständlich laufen muss, die Werke der Liebe und deinen Glauben. Warum spielt der Glaube hier eine Rolle im täglichen Leben? Bei der Gemeinde spürt man das schnell, ob einer den langen Atem hat, ob einer sich nur anpasst oder ob auch einer gegen die ganze Zeitmeinung seinem Herrn dient, im Glauben fest und weiß sich von Gott dahingestellt, wer Glauben hat, der wird auch nicht müde, der wird auch nicht bitter, der kann auch vergeben, der kann auch weitermachen und deinen Dienst. Diese Gemeinde hat sich selber zum Dienst zur Verfügung gestellt und gewusst, das ist mein Platz. Wir waren am Sonntag alle überrascht, bei den wenigen Leuten, die in den Dobelgarten kamen, wie viele Leute dabei waren, die wirklich von ganz außen sind. und die kaum jemand kennen in der Gemeinde und die Anschluss suchen. Und ich dachte, es ist sicher ein ganz, ganz großes Problem. Wir reden immer wieder, wie wir an Menschen herankommen, und das sind sicher sonntags, schätze, gute 20% oder 25%, die keinen im Gottesdienst kennen. Immer nur so ein paar grinsen, wenn ich da irgendwo sage, man gibt sich die Hand oder so. Und da sind sicher viel Verzweifelte drin. Mag sogar sein, dass da jemand, wir haben das schon öfter gehabt, dass jemand sich ein oder zwei Tage nach einem Gottesdienst das Leben genommen hat. Saß bei uns noch drin. Eines meiner ersten Erlebnisse nach dem ersten Himmelfahrtsgottesdienst, dass zwei Tage später eine Frau das Leben genommen hat. Wir wussten alle nichts davon. Und dass man einen Dienst der Liebe tut und sich selber auch so versteht und sagt, ich möchte heute mal mich vom Geist Gottes führen lassen. Jesus, ich bitte ihn, Herr, zeig mir, auf wen soll ich zugehen? Wir sind alle sehr schüchtern. Und wo soll ich jemand Fremden ansprechen? Und dann nicht gleich verzagen, wenn man sagt, das war jetzt jemand, der sagt, ich bin hier schon lang dabei oder so. Aber es ist trotzdem so, dass man sich freut. Und wenn einer wirklich dumm rausredet, dann können sie ihm auch verzeihen. Es gibt aber Leute, die es nicht lassen können. Aber dass der Dienst der Liebe ein Kennzeichen der Gemeinde ist, der Glaube, mit dem man dem Herrn dient und wo man sich verantwortlich weiß und auch dranbleibt, wo man auch Menschen nachgeht, die es von sich schütteln. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen mal erzählt habe, ich habe vor kurzem einen Brief bekommen von einem früheren Gemeindeglied, die wohnen jetzt in München und ich habe ein Kind getauft, aber ich glaube nicht, dass die Leute je einmal noch im Gottesdienst waren. Und die Frau hat dann geschrieben, sie hätte zu Jesus gefunden und sie seien aktive Glieder der Gemeinde und es sei ihnen erst jetzt manches aufgegangen. Das ist ja oft auch viel, viel später erst für Menschen verständlich. Wir sollten dranbleiben an Menschen, Liebe üben, drauf zugehen, in einer Freundlichkeit und in einer Güte und auch in den Werken und Taten der Liebe. Da ist in unserer Welt so viel zu tun. Menschen, die einsam sind und die verlassen sind und die Kranken und die Alten und ein Anruf hier und da. Deshalb ist das so schön, wenn auch eine Frau Amelung wirklich nicht vergessen wird. Das ist eine Frage jetzt. Unsere Steißlingers, die bis jetzt immer da waren, jetzt plötzlich abgehängt sind. Und wo geben wir Liebe weiter? Und das soll an diesem Tag auch wichtig sein. Es ist nicht bloß wichtig, was wir verdienen und welche Stellung wir erreichen, sondern ob wir im Dienst der Liebe dran sind. Der Herr prüft das an uns und weiß es und sieht es. Und jeder Dienst, den wir tun, ist ihm bekannt. Und er gibt auch seinen Segen dazu. Wir machen das unvollkommen und fehlerhaft, aber der Herr kann es ja zurechtbiegen. Es ist gar nicht schlimm, wenn wir alle Fehler machen. Der Herr ist treu. Aber man soll was tun. So auch jede Gabe, die wir geben. Ich danke Ihnen auch für so viele Gaben, die Sie zur Verfügung stellen. Es ist uns eine ganz heilige Verpflichtung. Die Frau Wede, gell? Sie kommt wieder zurück vom Urlaub und was das immer ist mit den Gaben, die wir in unseren Werken sehen und anvertraut, wo wir immer sagen, dass kein Pfennig verloren gehen soll und irgendwo in einen falschen Kanal kommt und unnütz und das, aber das ist so etwas Wunderbares, wenn es in dem Herrn getan ist und der Herr weiß, was wir tun und er daraus etwas machen kann. Was ist die Geduld? Die Geduld betrifft vor allem die Verfolgung, den Widerstand, die Feindschaft. Ich würde meinen, Geduld ist auch nötig, wenn man Menschen missioniert, wenn man evangelisiert. Manche verstehen da immer etwas Zwanghaftes drin, das meinen wir doch gar nicht. Sondern dass wir irgendwo versuchen, wie können wir jetzt jemand ein geschicktes Büchlein schenken zum Geburtstag, das vielleicht diesen Menschen irgendwie anspricht. Und dass man da nicht müde wird, sondern sagt, ich möchte mal probieren, ich möchte nicht ihn verletzen und ich möchte ein Gespräch führen oder ich will mit ihm irgendwo das auch beim Krankenbesuch doch so ausdrücken und ich bleibe da dran. Und bei der Gemeinde in Thyatira war so schön, dass die Gemeinde je länger, je mehr tut. Oft ist gerade umgekehrt, dass wir mit dem Lauf der Zeit nachlassen in der Hingabe, in der Treue. Aber die Gemeinde hat sehr viel getan und es war dem Herrn mit seinen Feuerflammenaugen nicht verborgen, sondern er hat es gesehen und er hat das gewürdigt und der Herr steht dahinter. Also da gibt es in der Bibel so viele Worte vom praktischen Gutes tun. Ich habe mein Glaubensleben nicht erst bei der Evangelisation, wo ich sage, da war es für mich der springende Punkt. Deshalb bin ich so traurig, dass wir so wenig Evangelisationen heute haben, weil wir einfach vom Kirchenraum hier behindert sind. Aber das war für mich ein Punkt, wo manches nochmal klar wurde in einer Entscheidung. Aber in meiner Jugend habe ich so unendlich viel Liebe bekommen. Und zwar einfach Liebe in den schlechten Jahren, Evakuierung, Hungerzeit. Liebe, das war auf dem Butterbrot einfach sichtbar. Die Jesusliebe und die Freundlichkeit von Menschen, die einen als Kind angenommen und geehrt haben, dass ich meine, das Christenleben erweist sich darin, ob wir andere Menschen lieben. Und ich achte das immer noch bei meinen Verwandten und Großonkeln und Tanten, dass sie immer das gesagt haben, dass man Kinder ehren muss, dass man Kinder herausstellen muss. Und sie sind nicht bloß auf die Seite gedrückt und Kinder sind nicht dumm, sondern Kinder, die muss man anhören, die muss man ernst nehmen und die haben ein Recht. Nicht so, dass sie uns auf dem Kopf rumtanzen. Da war eine klare Grenze, wo das Böse anfängt, aber dass Kinder, dass man sich gefreut hat und das ausgedrückt hat und das hat in unserem Leben doch eine wichtige Bedeutung gehabt, dass sie schützend vor einem hingestanden sind, wo jemand gespottet hat. Und das nimmt ein Kind ja sehr auf. Und die Liebe hat man da empfangen und mitgenommen, wenn sie sich mal selber prüfen, wie man viele, viele Dinge beobachtet und sieht, dann ist das ganz entscheidend wichtig, wie das sehr, sehr spürbar wird. Und ich denke auch, um sie herum, in ihrer Straße, da wohnen so viele Kinder. Wir hatten ja früher immer den Plan, ob wir hier mal eine ganze Aktion machen sollten, dass wir überall in Stuttgart, wir haben so viele tüchtige Leute, Kindergruppen gründen. Und irgendjemand beauftragt mit der Betreuung derer, die da Kinderstunden halten, dass ich einfach sage, ich mache donnerstags um 3 Uhr, bei mir mache ich Kakao und dann lade ich die Nachbarkinder ein, die da auf der Straße rumfegen und dann erzählen wir denen noch eine biblische Geschichte und spielen noch was. Ich könnte mir denken, da würden Früchte entstehen für die Ewigkeit. Und wir gehen oft an diesen ganz selbstverständlichen Dingen raus, vorbei und lassen es irgendwo liegen und vergessen das, was da zu tun ist, durch die Liebe. Und nun kommt aber die Kritik. Aber ich habe gegen dich. Das kann so nebeneinander liegen. Und Gott sagt nicht das eine oder das andere, das eine deckt das zu, die Liebe deckt der Sünde Menge, sondern es ist so, wenn an dieser Stelle etwas ist, dann macht das alles andere kaputt. Nämlich faule Kompromisse. Um den Punkt geht's jetzt. Dass man Kompromisse machen muss, das ist im politischen Leben ganz wichtig. Im menschlichen Zusammenleben kann man nicht ohne Kompromisse leben. Im Eheleben brauchen Sie Kompromisse. Ist nichts Faules, ist es klar. Ich sage immer, das eine ist Frühaufsteher und der andere Spätaufsteher. Also entweder gibt es Kapitulation oder einen faulen Kompromiss, aber ich muss in der Ehe was leben, da gibt es 1000 Fragen. Der eine liebt Fisch und der andere liebt einen Steak. Und dann muss man eben einen Tag so kochen, am anderen Tag anders. Und in der Ehe braucht man Kompromisse, im Geschäftsleben muss man Kompromisse machen. Aber in der Nachfolge Jesu gibt es keine Kompromisse. Und das ist der Unterschied. Die Nachfolge Jesu ist eindeutig. Und alles, was das Neue Testament sagt, ist so, dass es nicht Kompromisse geben kann. Auch wenn heute an x Stellen der Kirchen anders gelehrt wird. Es gibt keine Bibelstellen, die das zulassen. Es gibt sogar sehr harte Stellen. 2. Korinther 6 geht aus, zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen. Jetzt ist genau der Punkt wichtig, wo sollen wir brechen? Der eine sagt, du kannst nicht in der Kirche bleiben, weil es in der Kirche Ungläubige hat. In aller Kürze. Das gab es von Anfang an in der Gemeinde Jesu Ungläubige oder Falschgläubige. Und es gibt keine reine Gemeinde, das gibt es schon deshalb nicht, weil ich dazugehöre. Verstehen Sie? Es gibt keine reine Gemeinde, weil ich dazugehöre. Können auch Ihr Name einsetzen. Es gibt keine reine Gemeinde. Das ist auch immer ein Stück arrogant, wenn einer dann deshalb aus allem austritt und sagt, jetzt gehe ich irgendwo hin und möchte die reine Gemeinde darstellen. In diesen Tagen ist ja wieder bei vielen eine Frage, soll ich mich nicht irgendwo anders hinwenden und so weiter. Mir ist es sehr schwer, dass viele, die auch aus unserer Gemeinde gegangen sind in den letzten Jahren, interessant, es hat sich nicht einer je auch nur durch ein Telefonat abgemeldet. Auch Leute, die treu hier in der Mitte unserer Bibelstunde waren, ein bisschen Mitarbeiter gehabt. Irgendwo plötzlich verschwunden. Und was mir wehtut, dass sie nach Abwesenheit, heute hören wir teilweise nirgendwo mehr hingehen. Das ist mir das Schwerste. Sie waren dazwischen in pfingstlerischen Gemeinden und dann sind sie ganz weggegangen, nachdem die Heilung, die sie erbeten haben, nicht sich eingestellt hat. Und deshalb ist mir immer so schade, dass man nicht drüber reden kann. Auch Leute, die sich trennen von der Gemeinde, weil sie an irgendwelchen Missständen leiden. Aber das wollen wir ganz klar sagen. Zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen. Das kann nicht meinen, dass ich deshalb gehe, weil es in der Gemeinde manche Mängel gibt. Das gibt es in der urchristlichen Gemeinde, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, auch in den Briefen, überall. Es gibt keine Gemeinde im Neuen Testament, wo nicht Missstände waren. Auch in den Briefen sind sie deutlich beschrieben. Was meint das dann, zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen? Es geht um ganz massive Irrlehre. Irrlehre sind Punkte, wo falsch das Evangelium von Jesus gelehrt wird. Und das ist in der Tat oft auch ein Spannungsfeld, wie weit soll ich das ertragen? Wie weit muss ich das ertragen? Das belastet uns in der Volkskirche sehr. Meine persönliche Position ist ja immer ganz eindeutig und klar. Ich bin dankbar, dass wir in unserer Kirche ein klares Bekenntnis haben. Und das Bekenntnis ist das biblische Evangelium. Wenn jemand anders lehrt, dann sollen die austreten. Ich räume den Platz nicht. Und niemand kann heute gegen den etwas tun, der das biblische Evangelium predigt. Der ist abgedeckt durch die Verfassung, durch alles. Wir sind sehr dankbar auch für unseren Landesbischof und manches mutige Wort. An dieser Stelle ist es nicht, was ist es nun mit dem Weib Isebel? Die da sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich bewege mich heute Abend auf einem schmalen Grat, möchte aber trotzdem versuchen, so zu reden, dass Sie es verstehen, auch auf die Gefahr hin, dass ich ein paar Freunde verliere. Und zwar, wie ist das, darf eine Frau in der Gemeinde reden? Es gibt doch 1. Korinther 12 die klare Stelle, dass einer Frau nicht gestattet sei zu reden. Im Zusammenhang, ganz deutlich im Zusammenhang, eines enthusiastischen extremen Christentums. Dort war in Korinth eine ganz große Welle schwärmerischen Christentums und dort hat der Paulus verboten, der Frau zu reden. Wir kennen solche Stellen an ein paar anderen Punkten auch noch. Wir erinnern uns, dass in der damaligen Kultur die Frau sehr zurückgesetzt war. Im Heidentum galt die Frau nicht, denken Sie an den Islam. Die Frau galt etwa so wenig, dass sie nicht bei einem Prozess als Zeuge auftreten durfte. Nicht im Christentum, im Heidentum, im Griechentum. Im Griechentum galten ja nur die Männer was. Die standen auf dem Areopag in Rom, in Athen und haben oben großen Rede geführt, die Frau haben gearbeitet. Der Mann hat das Geschäft gemacht, der Mann war der Philosoph, die Frau war das Arbeitstier im Heidentum. Und durch Jesus kam eine Aufwertung. Und das geht in der heutigen Diskussion irgendwie verloren. Jesus hat die Frau völlig gleichwertig dem Mann gemacht. Bei Jesus ist völlig klar, dass nirgendwo eine Diskriminierung der Frau erfolgt. Wenn ich alle, auch evangelikalen Vertreter, prüfe, die sagen, die Frau dürfe nicht predigen. Es gibt also einflussreiche Leute, auch im Hofagerkreis, die sagen, eine Frau dürfe nicht lehren. Mir ist es dann noch nie richtig klar geworden, warum das Lehren vom Predigen unterschieden wird. In Liebenzell, Pfingsten, beim Treffen tun natürlich auch Schwestern, dann sagt man, die geben bloß Zeugnis, aber die halten auch Bibelstunden. Die Eidlinger halten gute Bibelstunden, aber die darf nicht lehren. Warum darf die Schwester Hede nicht in der Bibelschule lehren? Da scheint mir eine Griffelspitzerei zu treiben, vorzugehen, die mir nicht mehr gerechtfertigt ist. Warum? Ich sehe hier nicht das Problem in der Stellung der Frau. Es ist trotzdem ein Problem, ob das in unserer Kirche weise war, die Frauen zum Pfarrdienst hinzuzulassen. Darüber kann man streiten. Ich war nicht dafür. Aber ich glaube, dass es nicht in der Weise, wie es gegenwärtig geschieht, begründet werden kann. Meine persönliche Meinung, ich habe gesagt, jetzt habe ich wieder ein paar Freunde verloren. Aber ich möchte noch mal deutlich sagen, wir haben in der Bibel Frauen im Prophetenamt, die Schwester Moses, die Miriam. Wir haben Deborah natürlich, wir haben noch viel mehr die Prophetin Hulda, 2. Könige 22. Wir haben im Neuen Testament ganz wichtig die Frauen beim Osterzeugnis, auferstanden, geht hin und sagt es den anderen. Gerade ganz bewusst, weil es Frauen waren. Dennoch hat er sie beauftragt. Sie wissen, dass ich sehr sorgen bin, wenn auch in bibeltreuen Gemeinden die Frauen unnötig verletzt werden und das mit dem Wort Gottes belegt wird, halte ich es nicht für weise. Es ist eine schlichte Frage,
des Diensteinsatzes, aber nicht, ganz gewiss nicht des Wertes einer Frau, dass eine Frau das nicht könnte oder sollte. Und ich sage das an dieser Stelle, weil ich eigentlich traurig bin, dass man auch in der Diskussion um die Hamburger Bischöfin das alles an der Frau aufhängt. Diese Frau Jepsen hat so eine krause und unbiblische Lehre, die sie vertritt, das ist eigentlich das Schlimme. Und dass sie nun ihre Gaben ein, die eine Frau hat. Eine Frau hat eben, gegenüber, wir Männer sind ja oft in unserer raubbauzigen Art abstoßend, eine Frau hat ja schon von Gott eine Gabe, mehr Menschen zu gewinnen. Und dass sie gerade ihre falsche biblische Lehre vertritt, das kann ich immer nur als den schlimmen Punkt denken. Wenn eine Frau, was wir auch immer bei der Dorothee Sölle gesehen hat, obwohl die wenig Attraktives hat, aber wenn die das noch vertritt, mit weiblicher Zartheit und Liebe und dann ihre unheimlichen, lästerlichen Reden sagt, dann wird es eben schwierig. Aber ich möchte bloß noch mal deutlich sagen, ich sehe das nicht, dass man grundsätzlich sagen kann, die Frau dürfe nicht etwa predigen. Jetzt wäre es doch noch mal, nehmen Sie mal den Korintherbrief noch mal her, 1. Korinther 14 war das, wo der Paulus dagegen war. Und da ist es 34. Sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Das ist der deutliche Bezug aufs jüdische, mosaische Gesetz, wo Paulus keine Revolution wollte, durch Jesus erfolgte Aufwertung der Frau. Aber wenn Sie jetzt vorgehen, 1. Korinther 11, Vers 5. Da sagt Paulus, eine Frau, die betet oder prophetisch redet. Da erlaubt es der Paulus 3 Kapitel vorher, dass die Frau natürlich prophetisch redet. Prophetisch war Weissagung, das war Verkündigung. Er hat nur gesagt, sie soll ihr Haupt bedecken. Und dann muss man auch wieder ganz weitergehen und sagen, die Hauptbedeckung, oder sind das doch zeitgebundene Anweisungen, wie ich meine würde. Also ich habe kein Problem, Frau Theile, dass Sie nichts auf dem Haupt haben, auch wenn Sie... Und so. Verstehen Sie, also das ist ja manche, Sie kennen das, wir haben ja auch solche Leute und wir wollen sie lieben und ehren, wollen auch niemanden verspotten heute Abend, die auch etwa immer wieder auch in der Gemeinde sind und die nie in einem Gottesdienst teilnehmen können als Frau, ohne etwas auf dem Kopf zu haben. Und sie sollen das tun, ich will da gar nicht sie kritisieren. Das wäre ein Unsinn, dass das klar ist. Es wird erst schwierig, wenn Sie von uns verlangen, dass wir das tun sollten, aufs Kopf tun. Pass nochmal, jetzt müssen wir an die Isebel gehen. Was hat die jetzt wirklich getan? Isebel ist ein Codewort. Das ist natürlich ein Codewort. Ich habe immer wieder Gläubige getroffen, die haben das als Codewort benutzt, wenn die Dorothea Sölle ihre Lehren vertreten hat, hat sie gesagt, das ist eben das Weib Isebel, von der in der Offenbarung steht. Aber das ist ein Codewort, erinnert an den Propheten Ahab. An den Propheten Ahab, der diese Frau hatte aus Phönizien, die ganz verwurzelt war im heidnischen Kult und den Ahab wüst gesteuert hat. Das Schlimme an der Prophetin Isebel ist, dass sie mit weiblichem Geschick nun eine ganz böse Lehre vertritt. Was im Einzelnen die Lehre war, wissen wir nicht. Das Ergebnis war, dass Hurerei getrieben wurde, in welcher Form auch immer, und Götzenopfer zu essen. Sie haben heidnische Gottesdienste besucht und sie haben in unklaren sexuellen Verhältnissen gelebt. Die Leute, die dieser Lehre gefolgt sind. Was vermutet werden kann aus dem ganzen Zusammenhang, ist, dass es eine schwärmerische Bewegung war, dass Leute gesagt haben, uns kann die Sünde nichts mehr antun, wir können selbst solche Dinge tun und werden deshalb in unserer Treue zu unserem Herrn nicht gestört. Die Frau muss das sehr begeisternd vertreten haben als Prophetin. Sie hat sich sicher auf Gottes Worte berufen, hat das mit Triumph gesagt. Sie müssen immer wissen, wenn Sie sich von der Bibel entfernen und dann erleben, wie Leute irgendetwas als Gottes Offenbarung ausgeben, werden Sie in kurzem oder langem schwimmen. Sie werden dann am Ende erst merken, wenn Sie sagen, jetzt kommt Sünde raus. Oft dauert es lange. Es ist oft nicht schnell fassbar. Nur ist das ein eindeutiges Zeichen, dass hier etwas Unbiblisches vertreten wird. Es war bei den Aposteln vereinbart, dass an dieser Stelle kein Kompromiss gemacht werden kann, was das
was den Besuch des Gottesdienstes der Heiden angeht, keine Teilnahme von Christen an der Götzenverehrung und keine unklaren geschlechtlichen Verhältnisse. Und an dieser Stelle hat hier Jesus das klare Wort, dass das Gericht sich vollzieht über dieser Isabel und dass sie in große Trübsal geworfen wird. Er wird das selber richten an ihr. Sagen Sie, gibt es sowas? Es gibt sehr viel, was unklar ist. Wir wollen die Nüchternheit behalten, dass der Teufel jeden zerbrechen kann und jede Gemeinde zerstören kann, wenn wir nicht immer auf der Hut sind. Und wer hier nicht nüchtern ist und klar die Gefahren sieht, der soll sich nicht wundern, wenn irgendwo Verfehlungen geschehen. Da kann eine Gemeinde nicht mehr leben. Jetzt entschuldigen Sie, dass ich das mit der Stellung zur Frau einfach einmal gesagt habe. Das habe ich Ihnen nur gesagt, damit wir an dieser Stelle weiter forschen und uns prüfen. Ich will Sie auch nicht von Ihrer Position herunterziehen. Ich weiß, dass ein paar nachher sicher auch sehr erregt sein werden. Aber ich stelle mich auch gern noch, dass Sie es auch hier öffentlich in der Gegenwart sagen. Mir ist nur wichtig, dass wir nicht an dem hängen bleiben, an der Stellung der Frau. Ich glaube, bei der Isabel war das noch nicht das Schlimmste, dass sie Prophetin war, sondern dass sie falsch lehrt. Sondern das wäre schön, wenn sie eine Jesus-Prophetin gewesen wäre. Es steht auch gar nichts da, dass irgendwo in der Gemeinde Widerstand gegen die falsche Lehre laut geworden sei, dass die Ältesten eingeschritten wären, dass es da irgendwelche Proteste gab. Und wie hat das Jesus verurteilt? Verharmlosung der Sünde ist immer schlimm. Ich möchte Sie bitten, auch hier klar zu bleiben. Wir wollen immer nicht negativ reden, aber unseren jungen Leuten wollen wir ihnen die Freude an Jesus vermitteln. Für unsere jungen Leute gar nicht leicht, wenn dann alle in ihrer Klasse sagen, es ist doch überhaupt nichts dabei, man kann doch auch mit seiner Freundin in den Urlaub fahren, man kann sonst wo, dass es für unsere jungen Leute völlig klar ist, wo sie ihr Leben zerstören und wo Jesus Nein sagt. Es müssen klare Verhältnisse sein, um des Segens willen, das unser Herr geben will. Ich möchte nicht, dass der Herr uns in sein Gericht nimmt und Trübsal über uns bringt. Und es gibt nur die klare Bekehrung, die Absage vom Unrecht. An diesen sittlichen Missständen wird erst sichtbar, dass die Theologie falsch war. Das ist auch sicher heute so in vielen Formen der neueren Theologie. Aber es ist eben dann sehr viel zerstört und es gibt nie Unklarheit in theologischen Fragen, die sich nicht auswirkt dann auf unsere ganzen Lebensumstände. Das, was im Vers 9, was ist das, im Vers 24 kommt, das scheint noch hinzuziehen auf diese Lehre, die diese Isabel vertreten hat, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans. Offenbar haben die auf ihrem geistlichen Trip bis zu den Tiefen der Hölle Erkundungszüge gemacht. Und dann ist noch wichtig, diese Erkenntnis, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans. Es war ja damals in der ganzen hellenistischen Welt eine große Bewegung, die Gnosis, die alles erkennen wollte, mit dem Verstand alles durchschreiten wollte und sagt, ich weiß alles, ich habe alles durchgemacht, ich war da schon drin, ich kenne das. Und das wirft ihnen Jesus vor und sagt, wer diese Erfahrungen hinter sich hat, der ist unter dem Gericht Gottes. Man muss nicht alles probieren, man muss nicht alles durchleben. Der Vers 19, der so wunderbar war mit den Werken der Liebe und dem Glauben und dem Dienst, der wird plötzlich durch diese Kompromisshaltung aufgeweicht. Und jetzt wissen wir, wo es darum geht, wo wir keine Kompromisse haben dürfen. Es gibt immer wieder Leute, die sich entschuldigen und sagen, ich bin hier und entschuldigen sich, dass sie hierher kommen. Wir haben hier noch nie einen Unterschied gemacht, aus welcher Straße sie kommen. Da habe ich Verständnis dafür, dass sie sagen, ich möchte meine Kinder nicht dorthin schicken, weil dort dies und jenes gelehrt wird, was unbiblisch ist. Und das darf man hier in dieser Bibelstunde auch nochmal sagen, dass es für uns Punkte sind, wo wir nicht am Joch ziehen wollen. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Kirche ausdrücklich bestätigt, dass ich Kirchenmitglied sein darf an jedem Ort der württembergischen Landeskirche. Es heißt jetzt in der neuen Verordnung nur noch, es muss gewährleistet sein, dass man mit seinen Verkehrsverbindungen überhaupt es bewerkstelligen kann. Da können Sie sich heute in Heilbronn oder in Wildbad in eine Gemeinde einschreiben lassen und sind dann reguläres Mitglied der Gemeinde. Sie können rechtlich ein Mitglied der Ludwig-Hofacker-Kirche sein, ganz gleich, wo Sie in der württembergischen Landeskirche wohnen, sofern dass Sie mit dem Auto einigermaßen zurücklegen können oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist die Rechtslage. Wir machen das immer nicht, weil das in unseren Computerlisten nicht zum Ausdruck kommt, und so tut mir es immer leid, dass ich die lieben Verehrten, die ganz zu unserer Gemeinde gehören, nicht mal am Geburtstag besuche, weil wir immer die Daten nicht haben und die Namen nicht. Das ist ein reines technisches Karteisystem, und wenn wir das wieder ausschreiben, dann sagen Leute, ja, ich möchte mich doch nicht von meiner Gemeinde trennen, wollen Sie einen Druck auf mich ausüben? Deshalb, weil es immer hin und her ungute Verhältnisse gab, sage ich immer wieder, wir wollen es mit dem Karteikärtchen gar nicht besser machen, aber jeder, der hier zur Gemeinde gehört, gehört voll dazu, ganz gleich, wo er ist. Das ist die Rechtslage unserer Kirche, und er kann sich etwa auch bei den Wahlen jederzeit vollgültig hier eintragen lassen und hat alle Rechte dann hier in der Gemeinde. Gar kein Problem. Aber um die Frage geht es jetzt eigentlich nicht, sondern es geht um die falsche Lehre, wo ich kein Joch, nicht am Joch mitziehen soll. Und dann kommen die großen, wunderbaren Zusagen. Halte fest, was du hast. Brauch gar keine neue Lehre. Das ist für mich immer wichtig. Ich will keine neue Lehre. Ich will auch am Ende vom 20. Jahrhundert keine neue Lehre. Ich will nicht mehr wissen, als was der Paulus ein Evangelium hatte. Ich will nicht mehr haben als Martin Luther. Ich will auch nicht mehr haben als Ludwig Hofacker. Ich brauche nicht drüber das hinaus. Es gibt keine neuen Offenbarungen. Halte, was du hast. Ich will bei dem Punkt bleiben, wo mich der Herr gefunden hat, wo ich zum Glauben kam. Ich will mehr erkennen von dem, was die Schrift sagt, aber ich will nichts Neues. Halte fest, was du hast. Heute ist auch so ein Suchen, immer was Neues. Es gibt nichts Neues als das alte, uralte Evangelium, das selig macht, die daran glauben. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende festhält, dem will ich Macht geben über alle Heiden. Das bezieht sich auf die Aufgaben, die wir haben in dieser Welt, im Dienst für unseren Herrn und auch im Blick in der ewigen Welt. Das ist andeutungsweise ja auch gesagt, dass wir zu neuen Aufgaben berufen werden in der Ewigkeit, dass wir leuchten dürfen wie der Morgenstern, das ist eigentlich ein Prädikat, das nur Jesus hat, ein Licht verbreiten in der dunklen Nacht. Der Herr will uns zum Segen setzen. Jeder Einzelne, der seinen Platz lebt, der kann Dienst tun für seinen Herrn. Und es ist wunderbar, wie der Herr immer wieder solche Leute benutzt hat. Es ist nur schlimm, wenn wir nicht Widerstand leisten, wenn wir nicht widersprechen und uns dagegen wehren, gegen die falsche Lehre, gegen die unbiblische Lehre. Und das ist in der Tat furchtbar. Und wenn ich vorhin den Namen Dorothee Sölle gesagt habe, das sind Leute, die die Göttlichkeit Jesu leugnen, die seine leibliche Auferstehung leugnen, die die Bedeutung der Sündenvergebung leugnen. Und was sollen wir da noch haben? Da können wir weiter überhaupt nicht mitmachen. Und es ist schlimm, dass das geduldet wird und dass das immer noch groß herauskommt. Wir wollen mit diesen Lehren nichts zu tun haben. Und das ist uns ganz egal, wie viele Leute dahin laufen. Ich sitze nicht mehr in solche Versammlungen rein. Das muss ich auch nicht mehr prüfen. Das ist so eindeutig wieder die Schrift, dass man nicht mehr dabei sein kann. Und so gibt es manches in unseren Tagen. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen, was da im kirchlichen Feminismus rumläuft. Das ist zu einem großen Teil gotteslästerlich. So gotteslästerlich, dass ich es hier gar nicht wiederholen will, was da Frauen in Bad Boll von sich gegeben haben. Dass wir es auch hier wissen, und das kann gar nichts mehr sein, wo wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen müssen. Da wollen wir nichts damit zu tun haben. Wir wollen ernsthafter sagen, dass Jesus die Frauen als vollwertig annimmt und in der Gemeinde Jesus sie einen ganz wichtigen Dienst haben. Und wir sollten, und ich war Ihnen auch dankbar, dass Sie, ich habe das nie bemerkt, irgendwo jemand verletzt haben. So wie Gott Gaben austeilt, wollen wir auch die Gaben annehmen und uns durch die Gaben segnen lassen. Und hier ist nicht Mann noch Frau, sondern es sind alle eins in Christus. Und ich finde das gut und schön. Das sagt jetzt nichts zu einer Frage, was die Kirche machen soll in ihrer Anstellungspolitik. Das sind zwei Paar Stiefel. Aber das eine ist mal wichtig, es geht um die falsche Lehre. Und da wollen wir eine klare Position haben. Ist jetzt noch was unklar, was missverständlich? Und sagen Sie es jetzt, bevor Sie nachher traurig sind. Ich glaube, es ist deutlich geworden dann. So, dann singen wir noch.